Und als erster Vortrag von Christopher Kraus hören wir jetzt was über Recommendation auf Basis von Umfragen.
Vielen Dank. Genau. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Wir haben schon festgestellt, es ist heute sehr Berlin-Brandenburg-lastig. Fraunhofer Fokus kommt aus Berlin, Charlottenburg diesmal, also wieder nur ein paar Meter weiter. Leider hat die Technik nicht so wunderbar hingehauen. Ich habe eigentlich eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Mit den Videos klappt das nicht so. Ich muss gleich mal zwischen den Anwendungen switchen. Bitte das zu entschuldigen. Mein Vortrag heißt Branched Learning Paths for the Recommendation of Personalized Sequences of Course Items. Jetzt erstmal ein Wortmonstrum. Es geht im Groben um Lernpfade. Und zwar nicht klassische Lernpfade, wie man von Anfang bis zum Ende durch einen Kurs geführt wird und wie man etwas in einer Sequenz lernt, also nicht nur das, sondern dass man auch Verzweigungen wählen kann. Dass man sich an bestimmten Stellen einfach für bestimmte Abzweigungen entscheiden kann und dann lernt man erst eine bestimmte Richtung und dann wird hinterher das andere sozusagen angeboten. Das beinhaltet der Vortrag im Groben und ich zeige mal kurz, damit man ein besseres Verständnis dafür hat, ein kleines Video. Dieses Video ist in einem Projekt gemeinsam auch mit der Beuth-Hochschule, mit Frau Professor Agathe Merceron entstanden. Und was man hier sieht, ist eine interaktive Web-App, eine HTML-basierte Anwendung. Und wir zeigen hier für einen Kurs an der TU Berlin in dem Fall einen Lernpfad an. Das ist jetzt ein Pfad, den liest man von oben nach unten. Wir scrollen mal ganz nach oben, da sind wir dann am Kursstart. Und die ersten Inhalte hier sind mit einem Häkchen, das sind die, die ich schon gelernt habe. Dann gibt es an einer bestimmten Stelle eine Verzweigung. Das ist das, wo ich mich gerade befinde. Ich mache mal hier kurz Pause. Hier ist sozusagen gerade diese Verzweigung. Ich kann mich jetzt entscheiden, entweder lerne ich, wenn ich jetzt was über Webtechnologien lernen möchte, etwas über Standards und Initiativen, beispielsweise Web of Things vom W3C, oder ich gehe halt in eine andere Richtung, in dem Fall Richtung Mighty Screen in Action. Wie bringe ich verschiedene Anwendungen auf die unterschiedlichsten Endgeräte? Und das ist eine Visualisierung, die mir halt nicht nur zeigt, was ich denn für Möglichkeiten als nächstes habe, sondern auch meinen aktuellen Lernstand innerhalb des Kurses relativ gut verdeutlichen soll. Und dann kann ich natürlich mich jetzt für die verschiedenen Pfade entscheiden, kann jetzt sagen, okay, ich tausche meine Verzweigung aus, gehe jetzt lieber diesen Pfad oder diesen und klicke rein und bin dann in dem eigentlichen Inhalt und kann lernen an der Stelle. Der Vortrag ist wie folgt gegliedert. Ich werde das Thema kurz noch mal ein bisschen motivieren. Ich gehe dann natürlich auf die Literatur ein, möchte diesen Algorithmus sehr konkret vorstellen und wie ich den evaluiert habe und gehe dann zum Schluss ein bisschen auf die Diskussion der Ergebnisse ein und ende mit einem Ausblick und einem Fazit. Das habe ich gerade gezeigt. Warum brauchen wir Lernempfehlungen überhaupt? Naja, heutzutage ist es so, in der Regel, wenn man lernt, studiert man entweder an der Uni oder man ist in einem professionellen Training. Das heißt, man arbeitet im Vollzeitberuf beispielsweise. Das heißt, man hat relativ wenig Zeit. Familiäre Verpflichtungen beispielsweise oder ganz andere Sachen. Außerdem möchte ich vielleicht überall und zu jeder Zeit lernen. Gerade, wir haben gestartet mit der Handwerkskammer in Berlin. Handwerker sind sehr viel auf Achse. Die fahren von Kunde zu Kunde und haben zwischen zwei Kundenterminen vielleicht jetzt irgendwie 10 Minuten Zeit, weil sie sich schon vorbereiten wollen, können dann auf ihr Handy gucken und dann ihre Inhalte entsprechend lernen. Dabei wollen sie natürlich nur die relevanten Dinge wirklich lernen, das ist ganz klar. Nur das, was beispielsweise für die Prüfung am Ende interessant ist oder das, was sie eben noch nicht können, was auf ihre speziellen Lernschwächen eingeht. Und das kennen Sie sicherlich alle, gerade in besonders großen Kursen. Wenn wir von MOOCs mit mehreren tausend Leuten sprechen, gucke ich auch mal Richtung KPI da hinten, die wirklich viele Daten haben und viele, viele Leute haben, die da lernen. Ein einzelner Dozent, ein einzelner Professor kann nicht mehr auf jeden Einzelnen eingehen. Das heißt, er kann gar nicht den Überblick über alle behalten. Das heißt, die Teilnehmer brauchen schon einen individuellen Support, aber das kann ein einzelner Mensch gar nicht mehr gewährleisten. Und dabei sollen eben Algorithmen helfen, das Ganze zu unterstützen, sowohl dem Dozenten, dem Lehrenden Hinweise zu geben, als auch natürlich dem Lernenden selber zu sagen, okay, guck dir mal das an, vermeintlich hast du da eine Lernschwäche. Und grob zusammengefasst geht es eigentlich darum, wir wollen die Lerneffektivität und die Lerneffizienz steigern. Lerneffizienz heißt, ich brauche möglichst wenig Zeit, um Wissen aufzunehmen, um Wissen zu akquirieren. Und die Effektivität heißt, dass ich möglichst gut dieses Wissen abrufen kann, beispielsweise in Prüfungen am Ende oder möglichst lange hinterher in einem bestimmten Zeitraum für Lifelong Learning beispielsweise. Die drei zentralen Fragestellungen, die wir mit diesem Projekt oder mit diesem Teil des Projektes angegangen sind, heißen, wie ich gerade erwähnt habe, wie mache ich denn das Lernen für einen Lernenden effizienter und effektiver? Kann ich dafür möglicherweise auch Techniken aus anderen Bereichen einsetzen? Wir haben angefangen mit Filmempfehlungssystemen, die so Richtung Netflix gehen, sind aber relativ schnell an die Grenzen gestoßen. Bei Lernempfehlungen geht es nicht darum, auf Interessen abzuzielen, nicht nur, sondern eben das, auf das vermeintliche Wissen, was jemand hat, einzugehen. Und darauf muss man optimieren. Das heißt, was hat derjenige für Lernschwächen und wie kann ich ihn dabei am besten unterstützen, diese zu kompensieren? Und wie kann ich das Ganze denn präsentieren? Klassische Lernempfehlungssysteme zeigen jetzt einfach nur 2, 3 verschiedene Inhalte an. Wir versuchen das Ganze in einem Lernpfad anzuzeigen, dass man sich auch innerhalb des Kurses ein bisschen einordnen kann. Es ist jetzt so, dass in der Literatur wir verschiedene Dinge gefunden haben, die dabei eine Rolle spielen. Auf der einen Seite ist es so, wir empfehlen natürlich nur Inhalte innerhalb von einem Kurs. Das heißt, da spricht man von Closed Corpus Recommendations. Offene Kursinhalte, sprich, oder offene Inhalte aus dem Internet betrachten wir hier dabei nicht. Das ist eine Einschränkung von dem ganzen System. Es gibt sehr viele kollaborative Ansätze, habe ich auch gerade erwähnt. Das ist so dieser Netflix-Ansatz. Was machen in diesem Fall jetzt meine Mitschüler? Und darauf kann man optimieren. Und was wir auch festgestellt haben, es gibt wenig akademische Datensätze, die man für Evaluationen, die man zur Überprüfung der Inhalte sozusagen oder der Ergebnisse heranziehen kann. Das heißt, da haben wir auch wieder in unserem Kooperationsprojekt versucht, eigene Daten in Kursen zu sammeln. An der TU Berlin haben wir mehrere Kurse mit jeweils über 100 Schülern, Studenten gehabt, aber auch in ganz anderen Kontexten. Bei der Handwerkskammer Berlin und an der Beuth-Hochschule haben wir Daten gesammelt und dann in anderen Kursen auch noch. Und wenn wir über Sequenzen von Inhalten sprechen, dann ist es so, da haben wir in der Literatur 5 große Ansätze plus eine hybride Kombination aus diesen Ansätzen gefunden. Und das ist einmal, dass ein Lehrer vorgibt, wie ist denn die Herangehensweise, wie können denn die Schüler am besten lernen, in welcher Reihenfolge sollen denn diese Inhalte strukturiert werden. Das ist klar, das ist der traditionelle Ansatz, den verfolgen die meisten. Man kann jetzt den Inhalt selber analysieren und gucken, was ist denn für ein Vorwissen beispielsweise notwendig. Bevor jemand HTML lernt, soll er erstmal ein grundlegendes Verständnis haben, wie funktioniert das Internet. Es gibt Constraint-basierte Ansätze. Dabei kann man jetzt gucken, okay, man lässt einen Schüler, einen Teilnehmer so lange in einem Überthemengebiet, bis er dieses abgeschlossen hat und erst dann springt man sozusagen in den nächsten Bereich. Es gibt den wissensbasierten Ansatz. Man kann versuchen, Wissensstände zu modellieren und zu gucken, wo hat denn jemand eine Wissensschwäche? Und wenn man das herausgefunden hat, im einfachsten Fall, weil man ihn gefragt hat, was denkst du denn, wie schätzt du dich selber ein, kann man daraufhin optimiert Empfehlungen aussprechen. Und dann gibt es den aktivitätsbasierten Ansatz, das ist sozusagen der kollaborative Ansatz. Das heißt, ich gucke mir an, in welcher Reihenfolge haben denn meine Kommilitonen, meine Mitschüler die Inhalte gelernt, was hat denn da am besten funktioniert, was ist der Lernpfad, den die meisten Mitschüler eingeschlagen haben. Und ganz zum Schluss, habe ich schon erwähnt, kann man das Ganze auch kombinieren, die verschiedenen Ansätze, und erhält so ein Gesamtergebnis. Ich muss das kurz nochmal neu starten. Das PDF mag hier tatsächlich irgendwie mich gerade nicht, weil die Folien halb abschneidet. Okay, wir probieren es trotzdem. So ist besser. Der Ansatz selber ist in 2 Schritte unterteilt. Der erste Schritt basiert auf dem sogenannten Wissensgraphen. Das heißt, es ist das gesamte Kurswissen, das sind die Metadaten des Kurses, die hier modelliert werden. Und basierend auf diesem Wissensgraph und wie die möglichen Übergänge sein können in der Theorie, gibt es diesen zweiten Schritt. Wir errechnen einen personalisierten Lernpfad für jeden einzelnen Mitschüler eines Kurses. Und Schritt 1, um das gerade nochmal die Querverbindung herzustellen zu der Wissenschaft, basiert auf einem sowohl auf dem Vorwissen des Dozenten, wie hat er den Kurs strukturiert. Das ist so der einfachste Ansatz. Wenn wir keine anderen Daten haben von Mitschülern, basieren wir sozusagen auf der eigentlichen Sequenz der Inhalte. Und wie er zum Beispiel Vorwissen modelliert hat, dass etwas zuerst erbracht werden muss als Vorwissen, bevor man sich auf das nächste konzentrieren kann. Dann gibt es diese Übergänge, die ich gesagt habe, man soll zuerst einen Themenkomplex abschließen und zum Schluss dieser kollaborative Ansatz, dass ich gucke, was haben denn die meisten anderen Mitschüler gelernt. So, diese Bilder sind schlecht zu erkennen und das ist auch ganz bewusst so gewählt, nur damit man sich grob wiederfindet. Jetzt gehen wir im Detail nochmal drauf ein. Wenn wir uns jetzt einen sehr einfachen Kurs vorstellen, mit, sagen wir, nur 6 groben Themengebieten, dann kann man diese modellieren in diesen Abhängigkeitsgraphen. Und der Abhängigkeitsgraph heißt, den kann man ungefähr so lesen, dass wenn man Lernobjekt 4 diesen Inhalt lernen möchte, muss man Lernobjekt 3 dieses Wissen mitbringen. Das heißt, man sollte mit Lernobjekt 4 nicht anfangen, bevor man nicht Lernobjekt 3 und Lernobjekt 2 gelernt hat. So kann man diesen wissensbasierten Graphen hier, diesen Abhängigkeitsgraphen, interpretieren. Dieses Wissen können wir jetzt in einen sogenannten Wissensgraphen übersetzen. Und hier sind alle möglichen abgebildet. Hier geht es nämlich darum, dass man, am Anfang haben wir gesehen, man kann sich entscheiden zwischen Lernobjekt 1, 2 und 5 und genau das findet man hier wieder. Und wenn man aber Lernobjekt 5 gelernt hat, hat man danach die Möglichkeit, Lernobjekt 1 zu lernen, Lernobjekt 2 zu lernen und Lernobjekt 6 zu lernen. So ist das als gesamter Wissensgraph des Kurses modelliert. Das ist kursspezifisch. Jetzt ist es so, dass wir jeden einzelnen dieser Übergänge ein Gewicht mitgeben können. Und die Gewicht ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, wie oft haben andere Mitschüler diesen Übergang gewählt. Das heißt, man guckt sich einfach an, wenn es jetzt insgesamt 100 Mal Übergänge gab von verschiedenen Schülern und zweimal wurde dieser Übergang gewählt, dann ist es sozusagen 2% oder 0,02 in der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Übergang gewählt werden soll. Um den individuellen Lernpfad zu wählen, gucken wir uns erstmal an, was ist denn der Status, der am besten mit dem des Schülers übereinstimmt. Das heißt, wir gucken uns an, wenn er jetzt 3 Sachen gelernt hat, finden wir diesen Status wieder. Wenn es nicht explizit der Fall ist, dann hat er mal gegen eine Regel verstoßen und auch vorher was gelernt. Dann gucken wir uns einfach an, was passt am besten. Das Ziel ist natürlich, dass wir dahin kommen wollen. Wir wollen möglichst alles lernen. Und jetzt gucken wir uns einfach den besten Pfad, man könnte fast sagen den kürzesten Pfad, durch diesen Graphen an, wie wir dorthin kommen. Und der mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten der Übergänge ist der, der gewinnt. Und die nächsten 2 oder 3, je nachdem wie viel man einstellt, kann man zusätzlich dazu nehmen, um auch Verzweigungen anzubieten. Und was dabei dann rauskommt, ist das. In grün ist all das, was der Teilnehmer gelernt hat. Und ab hier gibt es Verzweigungen. Und dann sieht man, das ist der erste Pfad, den wir gesehen haben, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und hier gibt es die nächsten. Und so wird dieser gesamte Wissensbaum erstellt, aufgebaut und auch wiederum visualisiert für den Lernenden. Wir haben das Ganze evaluiert. Wir haben einen Kurs genommen, das ist eine Offline-Evaluation. Das heißt, wir starten jetzt erst das echten Studenten zu zeigen. Wir haben das aber mit Daten, die wir aus Kursen, aus historischen Kursen gewonnen haben. Damit haben wir das evaluiert. Da hatten wir 100 Studierende, die haben ein bisschen über 100 Inhalte gelernt und haben dabei ein bisschen über 8000 Interaktionsstatements abgegeben. Und das ist ein sehr spezielles Evaluationsframework, was wir da gewählt haben, was so ein bisschen diese zeitliche Abhängigkeit im Kursverlauf zeigt. Das hier unten sind die einzelnen Wochen des Kurses. Das waren 16 Wochen. Das heißt, zwischen diesen Wochen haben wir immer untersucht, das heißt, wir haben 15 Mal untersucht. Und wie man hier sieht, der gelbe Ansatz ist jetzt der von den Lernpfaden, das ist die Präzision des Algorithmus. Präzision heißt, wie viele der Inhalte, die empfohlen werden, sind auch wirklich relevant gewesen für die Teilnehmer. Und je höher die Präzision, desto besser ist es. Und man sieht am Anfang, wir haben im Gegensatz zu anderen Ansätzen, die wir untersucht haben, am Anfang noch eine kleinere Schwäche und dann ist es aber relativ genau in der Vorhersage. Das heißt, wir können relativ genau vorhersagen, was die Leute als nächstes lernen wollen und können darauf gezielt Empfehlungen abgeben. Genau. Zum Schluss, kurz Zusammenfassung. Wir haben jetzt zu einer besseren Visualisierung der Inhalte geführt. Das heißt, wir zeigen nicht nur wie bei Netflix einfach die Inhalte statisch an, nebeneinander, ohne dass man erklärt, wie der Zusammenhang ist, sondern wir betten das in den gesamten Kurskontext ein. Das heißt, man sieht auch immer, was kam davor, was kommt danach, wie hängen diese Inhalte zusammen. Wir haben insgesamt die Präzisionswerte verbessert gegenüber anderen Ansätzen, zwischen 7% und 12% an der Stelle. Und jetzt könnten Sie sich fragen, naja, wenn wir auf 58% Präzision kommen, das ist jetzt irgendwie doch nicht so viel. Also klingt erstmal relativ wenig. Andere Empfehlungssysteme in der Evaluation kommen, sagen wir, auf 90%. Hängt super stark von den verschiedenen Studenten ab, die lernen, haben wir festgestellt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil das gleich der nächste Vortrag noch mal ein bisschen intensiver beleuchtet, genau diesen Datensatz. Was man hier aber schon mal ansatzweise sieht, ist die Aufteilung. Wir haben 30% aktive Studenten, wir haben 10% schwache Studenten, die so ein bisschen gelernt haben, aber nicht wirklich erfolgreich waren. Und wir haben 60% relativ inaktive Studenten. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, was man in ganz vielen Kursen tatsächlich hat. Und in theoretischen Settings würde man natürlich jetzt auch, und wenn man auch diese hier evaluiert, kommt man auf Genauigkeitswerte von 90%, aber man will ja alle erreichen. Und deswegen muss man auch ehrlich sein und sich wirklich diese Empfehlung für alle angucken. Und dann kommen eben bloß diese gestriebenen 58% bei raus. Okay, ich bin ein bisschen durchgerannt. Jetzt bin ich wahrscheinlich vor der Zeit. Genau, das sind die Quellen. Vielen Dank. Okay. Also aktuell sind die im gleichen System. Es ist ein verteiltes System, aber wir sind schon Schirmherr über alles. Aber an sich ist es unabhängig davon. Das heißt, diese Daten, auf denen wir arbeiten, sind X-API-Statements, die liegen wiederum in einer anderen Datenbank. Die Inhalte selber sind als LTI, werden sie zurückgegeben. Das heißt, sie können auch aus verschiedenen Datenbanken kommen. Und wir brauchen bloß an irgendeiner Stelle das Wissen über den Kurs, über die Kursstruktur sozusagen und den Zugriff auf die Metadaten. Also sprich, das ist dann als LOM gespeichert und da hat man zum Beispiel diese Vorbedingungen, diese Prerequisites mit drin. Und so kann man aus den verschiedenen Quellen das Wissen aggregieren und dann haben wir eine zentrale Datenbank, die genau diese Berechnung oder diese Daten für die Berechnung sozusagen hält. War das so ein bisschen? Achso. Ja, okay. Ja, genau. Das sieht man hier vielleicht nochmal so ein bisschen. Das ist bloß, also man kann klassisch auf die Kursinhalte zugreifen, hat einfach die didaktische Struktur des Dozenten, die man im ersten Schritt hat und als Zusatzangebot kann man sich die Lernpfade anzeigen. Man kann jetzt auch reinklicken in die Lernpfade, aber es ist nicht der exklusive Zugangspunkt sozusagen. Das heißt, es ist auch kein komplett selbst beeinflussendes System. Wenn jemand ausbrechen will und nicht so lernen will, wie der Lernpfad das vorgibt, kann er das halt auch machen. Nee, das ist so, kann ich auch kurz nochmal hingehen? Das ist so, dass wir uns das in der Theorie einfach überlegt haben, wie kommt das zustande? Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie diese gesamte Wegwahrscheinlichkeit sozusagen stattfindet. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen auch. Wir haben uns jetzt gedacht, dadurch, dass wir auch Verzweigungen anbieten wollen, soll das eine möglichst annähernd gleiche Gewichtung sein. Das heißt, man könnte jetzt Verfahren wählen, wo es einen klaren Sieger gibt. Dann würde man nicht summieren, sondern multiplizieren beispielsweise an der Stelle. Dann würde sich aber ein Gewinnerpfad herauskristallisieren. Und es wäre so ein wiederum selbstbeeinflussendes System. Wenn ich ganz vielen Studenten anbiete, dass sie diesen einen Pfad folgen sollen, dann produzieren sie neue Daten, die diesen Pfad bestätigen. Aber möglicherweise ist ein anderer Pfad interessanter oder gleichwertig oder für andere Leute ähnlich interessant. Und deswegen haben wir uns beispielsweise hier für die Summe entschieden. Das ist aber ein First Guess. Also das müsste man tatsächlich nochmal intensiv ausprobieren und gucken, was kommt am besten dabei raus und wie wird das angenommen und was produziert auch von der Akzeptanz her die besten Ergebnisse. Genau, aber genau, dann müsste man es bewerten lassen. Das haben wir tatsächlich auch nicht gemacht. Also aktuell ist es halt so, dass es nur auf den Daten, wie sie überhaupt gelernt haben, basiert und nicht sie gesagt haben, okay, das hat für mich funktioniert oder nicht. Genau. 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 Also tatsächlich zeigt das System mehrere Pfade an. In einer Viertelstunde kann man relativ wenig erzählen, über das eigentlich bringt. Also das System ermöglicht es, bis zu alle Pfade anzuzeigen. Wir haben Evaluationen gemacht, was die optimale Anzahl an Verzweigungen ist, die man präsentiert. Und sind darauf gestoßen, dass 3 Verzweigungen, zumindest in der Offline-Evaluation, am besten ankamen. Was auch so ein bisschen logisch klingt, weil wenn man mehr Verzweigung hat, mehr Optionen hat, dann ist man irgendwann überwältigt. Also dann hat man irgendwann zu viel Auswahl, dann spielt es keine Rolle mehr. Ich gebe ihm aber recht, man müsste sich verschiedene Pfade auch für die verschiedenen Lerntypen angucken. Das haben wir hier tatsächlich nicht gemacht, sondern nur in der gesamten Masse. Und man muss auch dazu sagen, es funktioniert für den Kurs selber gut. Wenn man es auf eine Kurswiederholung ein Jahr später bezieht, könnte das auch noch funktionieren. Das funktioniert vielleicht schon nicht mehr, wenn man von Winter- zu Sommersemester wechselt, weil es dann irgendwelche anderen zeitlichen Implikationen gibt und die Leute halt irgendwie anders lernen. Und es funktioniert wahrscheinlich komplett gar nicht, wenn man das in einem anderen Zusammenhang oder mit einem anderen Dozenten diese gleichen Inhalte vermitteln lässt. Von daher, das ist etwas für ein sehr statisches Konzept, aktuell zumindest noch, wo man davon ausgeht, dass sich der Kurs immer wiederholt mit den gleichen Inhalten und dass man das Wissen sozusagen direkt übertragen kann. Man kann es zur Laufzeit lernen, das geht halt auch, dass man mit Nullwissen anfängt, man hat nur diese statischen Vorbedingungen, dann sind alle gleichgewichtet, weil man noch keine Übergänge kennt und man lernt mit der Zeit innerhalb des Kurses und guckt sich dann an, wie die anderen Mitschüler lernen. Na, es ist ein Blended Learning Kurs, genau. Aber Entschuldigung, genau, das hätte ich vielleicht auch so ein bisschen einbetten können. Wir probieren es auch in Online-Kursen aus. Wir sind relativ losgelöst vom Lernkonzept, aber wir haben es jetzt ausprobiert in einem Blended Learning Setting. Und genau, es wird erst das Wissen vermittelt und dann gibt es Zusatzinhalte sozusagen, die sich hier wiederfinden, aber auch die eigentlichen Inhalte sozusagen, die da zur Verfügung gestellt werden. Ja. Also binär ist es insofern, als dass hier binär ist, ob dieser Übergang mal gewählt wurde. Das heißt ja nicht, ob dieser eine Inhalt gelernt wurde oder nicht, weil in der Masse wird alles gelernt. Also da ist es relativ wahrscheinlich, dass wir für jeden Inhalt Daten haben. Es ist aber die Frage, ob dieser Übergang sozusagen gelernt wurde oder nicht. Und das ist binär tatsächlich. Das heißt, ob nach Lernobjekt 5 Lernobjekt 2 gelernt wurde. Das ist tatsächlich binär.
Meine Frage war, wie gut wurde ja. Objekt 5 gelernt? Ist das super oder ja. So gerade?
Okay, das ist in dem Algorithmus nicht betrachtet. Ja. Genau. Also wir haben tatsächlich haben wir andere Algorithmen dagegen gepackt, wo es auch um Wissensstandmodellierung geht. Das heißt, man fragt vorher ab, wie gut kennt man sich in den Lernzielen schon aus? Wie gut, dann gibt es Übungsaufgaben und es wird mitgespeichert, wie lange jemand drauf war und dann wird versucht, so der Wissensstand zu modellieren. Übungsaufgaben, hat er die richtig oder falsch beantwortet, das bezieht sich wiederum auf die Lernziele und so. Das ist in den Metadaten schon relativ gut verankert. Und auch da gibt es ein Empfehlungssystem, sozusagen, was wir auf der Basis geschrieben haben. Aber das ist sozusagen nicht, was hier berücksichtigt wurde. Genau. In dem Ansatz wurden keine Lernerdaten modelliert. Da gab es aber diese anderen Ansätze, wo dann tatsächlich auch die Lernprofile quasi implizit hinterlegt sind. Und alternative Medien haben wir hier auch nicht ausprobiert. Wir setzen es aber gerade mit Cornelsen um, nicht mit dem Kerngeschäft des klassischen Schulbuchverlags, sondern eine Lern-App für Abiturlernen. Und da ist es halt interessant, dass man am Anfang oder mittendrin oder zwei Wochen vor der Abiturprüfung sagt, okay, Mathekurs, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, zeig mir mal irgendwie den optimalen Weg, um alle Inhalte zu streifen. So. Das ist so das Geschäftsmodell von Cornelsen an der Stelle. Und die setzen dann sozusagen Teile davon um. Und da gibt es auch alternative Medien, dass man sagt, okay, man hat für die, die viel Zeit mitbringen, hat dann komplexe Aufgaben. Für die, die wenig Zeit mitbringen, die jetzt jeden Inhalt plus 10 Minuten streifen wollen, gibt es nur High-Level eine Beschreibung dazu. Okay.
Sowohl pädagogische als auch Systemelemente, die der Leitner jetzt überlegt.
Okay.
Und rekommende System dazu auch
ab. Okay. Gerne, ja. Schau ich mir an. Dankeschön.
Dann habe ich noch kurz Fragen. Ja. Und zwar mit dem, wie diese Relevanz, die relevanten Objekte einer persönlichen Lernfahrt, ist die Begriff Relevanz ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ich kann natürlich Relevanz bezüglich dieser Abhängigkeiten, aber das ist nichts Persönliches. Mhm. Weil persönlich müsste ich die Leute jetzt irgendwie bewerten lassen, welche Sachen nicht relevant sind.
Genau. Das ist ein wichtiger Hinweis, ist auch ein bisschen Einschränkung hiervon, weil diese persönliche Relevanz und auch persönliche Motivation, mit welchem Ziel gehe ich an einen Kurs ran, das ist komplett hier nicht abgedeckt. Das ist aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel Sinn davon sagt, das ist aber so ein bisschen auch die Motivation hinter seiner Forschungsarbeit, die er vorstellt.
Okay, dann vielen Dank.